Geschichte der Chartisten von 1832 bis 1848. 11. Abschnitt. Die Anti-Corn Law League hatte damit angefangen, ein Journal zu gründen und drei Lecturers, Agitatoren, zu mieten, welche ihre Lehren unter dem Volke verbreiten sollten. Broschüren, fliegende Blätter und ähnliche Sachen wurden außerdem so zahlreich im Lande verteilt, dass die League sich schon im Jahre 1840 rühmen konnte, 150.000 Exemplare solcher Pamphlets gegen die Korngesetze verbreitet zu haben. Etwa 160.000 Exemplare wurden von ihrer Zeitung abgesetzt. Außerdem hatte man 400 Vorträge gehalten und daher wohl 800.000 Menschen für die Sache bearbeitet. Die Ausgaben für alles dies betrugen damals kaum 5.000 Pfund Sterling. Weit mehr als die Reden der gemieteten Lecturers halfen indes die Vorträge der eigentlichen Mitglieder der League, unter denen sich bald Richard Cobden, ein Fabrikant aus Manchester, John Bright, Wilson und andere als die Hauptleute hervortaten. Ein Bäcker in Carlisle zeigte seine edlen und unermüdlichen Anstrengungen für die gute Sache dadurch, dass er eine Anzahl Brote backte, von denen der eine Teil taxed und der andere untaxed war. Beide Sorten Brot verkaufte er zu 6 Pence. Das untaxierte Brot hatte aber wenigstens den Wert von 2,5 Pence mehr an Brot als das taxierte. Diese handgreifliche Demonstration machte umso mehr Effekt, da sie gerade an einem Tage geschah, wo man eine Petition für die Abschaffung der Korntaxe zur Unterschrift umhertrug. Die Anhänger der League, die Freunde des freien Handels, welche man Free Traders nannte, trugen auch wohl solche taxierten und untaxierten Brote auf Stöcken durch die Straßen der Städte. Ein Manöver, das viele Leute zum Unterschreiben der Petitionen herbeilockte. Namentlich interessierten sich die Weiber für die größeren Brote und versprachen stets, ihre Männer zum Unterzeichnen herbeizubringen. Auch von den Kanzeln herunter wusste die League Propaganda zu machen, indem sie den größten Teil der Dissenterprediger für die Kornagitation gewann. Je größer die begonnene Bewegung wurde, desto größer wurden natürlich auch die damit zusammenhängenden Kosten. Aber auch dafür wusste die League zu sorgen, indem sie einen National Anti-Corn Law Bazaar errichtete, eine Sammlung aller möglichen zum Geschenk gemachten Gegenstände, welche dann zum Besten der Sache verkauft wurden. Dies Experiment brachte nicht weniger als 10.000 Pfund Sterling auf, welche mit den durch Geldbeiträge gebildete Fonds von 80.000 Pfund allein vom Herbst 1841 bis zur selben Zeit 1842 für die Agitation ausgegeben wurden. Alle diese Anstrengungen würden aber dennoch wenig geholfen haben, wenn es den Free Traders nicht gelungen wäre, auch die Masse des Volkes in Bewegung zu bringen. Durch die heuchlerischsten Schmeicheleien hatten sie dies gleich von vornherein versucht, indem sie den Arbeitern vordemonstrierten, dass die freie Einfuhr des Kornes den Brotpreis erniedrigen, also ganz zu ihrem Vorteil sein würde. High wages, low prices and plenty to do. Das war das Motto aller an das Volk gerichteten Demonstrationen. Wie wir bereits erwähnten, wussten die meisten Arbeiter und namentlich die Chartisten aber sehr gut, wie es mit diesen schönen Versprechungen aussah, und nur aus politischen Gründen war es, dass sie sich den Freihandelsmännern anschlossen. Am 15. Februar 1842 geschah diese Einigung in aller Form, indem die Leiter der Chartistenpartei und die Koryphäen der League bei einem Meeting in Manchester zusammentrafen, um den Plan zu entwerfen, nach welchem man die Agitation in Zukunft gemeinschaftlich betreiben wollte. Dieser Plan und die zugleich gefassten Beschlüsse enthielten die Hauptpunkte der Bewegung beider Parteien, nämlich allgemeine Parlamentswahl für die Chartisten und totale Abschaffung der Korngesetze für die Free Traders. Ähnliche Meetings der Chartisten und der League erfolgten in Bolton, Stockport und so weiter. Drohend stand nun die Mittelklasse mit der Arbeiterwelt vereinigt dem toristischen, von Sir Robert Peel vertretenen Gouvernement gegenüber. Von den Mitteln, durch welche man dasselbe zum Bewilligen aller Forderungen zwingen wollte, war das erste der Beschluss, dass sich jeder verpflichtete, nie eine Note der Bank von England 24 Stunden im Hause zu behalten, sondern sie gleich gegen Gold umzuwechseln, was natürlich, wenn es streng in Ausführung gebracht wurde, sofort den entsetzlichsten Wirrwarr für die Finanzverwaltung herbeiführen musste. Die zweite, übrigens mehr von den Mitgliedern der League adoptierte Maßregel bestand darin, dass man bei dem angeblich aus dem Bestehen der Korngesetze hervorgegangenen schlechten Geschäftsgang alle unbeschäftigten Arbeiter aus den Fabrikdistrikten in die Agrikulturgegenden jagen wollte, um sie den Grundbesitzern zur Last fallen zu lassen, so dass diese durch die Unterhaltungskosten der Fremdlinge bald ihren ganzen Profit an der protegierten Produktion ihrer Ländereien ausgeglichen sehen und nicht länger an dem Bestehen der Kornzölle halten würden. Sowohl das Einwechseln der Banknoten als das Verabschieden der Arbeiter würde seinen erwarteten Effekt gemacht haben. Gerade wie die Chartisten aber im Jahre 1839 mit dem Feiern eines heiligen Monats und mit dem Zurückziehen des Geldes aus den Stadtkassen nicht realisiert hatten, ebenso fielen auch jetzt die Free Traders mit ihren zwei Hauptmaßregeln durch. Denn außer dass die Chartisten sahen, dass es trotz der scheinbaren Allianz den Mitgliedern der League nur darum zu tun war, die Resolutionen in Betreff der Chart bei jedem Meeting zu eskamotieren und nur die Interessen der League durchzusetzen, so schien es ihnen doch auch ein wenig zu viel Aufopferung, plötzlich ihre Wohnungen zu verlassen, um ohne die geringste Garantie eines günstigen Erfolges so ohne weiteres in die Agrikulturdistrikte hineinzustürzen. Je mehr daher die League auf Ausführung des Beschlossenen drang, desto kühler und vorsichtiger wurden die Chartisten. Doch noch ein anderer fataler Umstand stellte sich für die Free Traders ein. Das Geschäft besserte sich nämlich plötzlich ganz zur unrechten Zeit, so dass der League nicht nur das Hauptargument gegen die Korngesetze aus der Hand gewunden wurde, sondern dass auch Massen von Arbeitern, die sich nur aus Mangel an Beschäftigung bisher in die politische Bewegung hineinbegeben hatten, plötzlich aus den Meetings verschwanden, um bei ähnlich gesinnten Fabrikanten ruhig ihre Arbeit fortzusetzen. Dies war rein zum Verzweifeln. Die League stand ratlos da, aufgehalten in ihrem besten Laufe. Da beschlossen drei Mitglieder der League, die Herren Rayner Brothers in Ashton, George Cheatham and Sons und William Bailey and Brothers in Stalybridge, das durch Gewalt zu Wege zu bringen, was sich gutwillig nicht machen wollte. Sie setzten nämlich die Löhne ihrer Arbeiter so sehr herunter, dass sie dieselben zu einem Strike und zu einem allgemeinen Turnout zwangen. Man musste unbeschäftigte Arbeiter auf den Straßen haben, um das Gouvernement zu erschrecken. Jene drei großen Fabrikanten opferten sich auf, indem sie den Anfang machten, hoffend, dass andere ihrem Beispiele folgen würden. Ebenso kühn wie das Manöver war, ebenso gut wurde es aber auch in seinem Beweggrund von der Arbeiterpartei begriffen. Es war jetzt allen klar, dass die League nur damit umging, die Arbeiter aufs Neue zu ihren Zwecken zu benutzen, ohne sich weiter daran zu kehren, ob auch die Interessen der Chartisten in der Bewegung berücksichtigt wurden. Die spöttischen Worte des Herrn Bailey, »You had perhaps better go and play for a few days«, mit denen er seine Arbeiter davonjagte und welche hinfort das Stichwort der Bewegung wurden, reizten den Zorn der Verabschiedeten noch mehr und man beschloss sofort, den durch das Stillsetzen jener drei Fabriken hervorgerufenen Tumult nicht zum Besten der League, sondern zu einem allgemeinen, dem Interesse des Volkes geltenden Aufstand zu benutzen. Nachdem die Arbeiter die Baileysche Fabrik verlassen hatten, zogen sie daher in Prozession nach Mottram Moor, wo man eine Rednertribüne errichtete und die von allen Seiten herbeieilenden Leute so gut es ging über den Zweck der Bewegung aufklärte. Man war bald einig und fiel nun sofort über sämtliche Fabriken von Stalybridge her, indem man alle Arbeiter zwang, ihre Beschäftigung einzustellen und sich dem Zuge anzuschließen, der sich nach Manchester in Bewegung setzen sollte, um dort eine Abrechnung mit der Mittelklasse und eine politische Umwälzung herbeizuführen. Auf dem Banner, welches der Masse voranwehte, las man die Worte »They that perish by the sword are better than they that perish by hunger«. Je weiter man zog, und je mehr Fabriken man berührte, desto größer wurde der Zug. Überall, in allen kleinen Industrieorten, wurden die Arbeiter gezwungen, dem Beispiel ihrer Kameraden zu folgen, und einer Lawine gleich wälzte sich die Masse auf Manchester zu. Hin und wieder versuchten es die Anhänger der League noch, den Sturm aufzuhalten, indem sie sich mitten unter die dichtesten Haufen begaben und die Nächststehenden im Sinne der Free Traders anredeten. Es war aber zu spät. Den Geist, den man heraufbeschworen, man wusste ihn nicht zu bändigen. Und ehe man sich's versah, rückten Tausende von Arbeitern in Manchester ein. Ein Trupp Kavallerie und eine Abteilung Fußvolk empfingen sie in einer der ersten Straßen. Die Zahl der Heranrückenden war aber so groß, dass es tollkühn gewesen wäre, wenn man sie durch eine so geringe Anzahl Bewaffneter hätte aufhalten wollen, und der Magistrat ersuchte daher den kommandierenden Colonel, seine Truppen zurückzuziehen, indem er sich selbst an die Spitze der Arbeiter stellte. Dieses kluge Verfahren ist vielleicht schuld daran, dass Manchester noch heute so aussieht wie damals. Die Arbeiter, welche nicht anders gemeint hatten, als dass es einen ehrlichen Kampf absetzen würde, ehe sie sich der Stadt bemächtigen könnten, waren sogar konsterniert, als sie sahen, dass man ihnen nicht das geringste Hindernis in den Weg legte. Ohne ihre Stöcke, Äxte und Piken zu gebrauchen, ja, ohne nur einmal ihrem Zorn durch einen Ruf, durch einen Schrei Luft gemacht zu haben, war die zweitgrößeste Stadt des Königreichs in ihre Hände gelangt. War es ein Wunder, dass sie erstaunt in ihrem Marsche innehielten? Zum Glück für die Bewohner von Manchester geschah dies. Die Einigkeit, welche für einen Kampf dagewesen war, hörte auf, sobald alle Aussicht zu demselben verschwand. Der Enthusiasmus, die Wut der Einrückenden legte sich mit dem Verschwinden jedes Widerstandes, und während die einen darüber deliberierten, wie man von seinem Siege Gebrauch machen sollte, und die anderen auch die Arbeiter der Fabriken innerhalb Manchesters zur Arbeitseinstellung veranlassten, fiel der größere Haufe in toller Freude über die Bäcker- und Fleischerläden her, so dass bald von der früheren kompakten Masse nichts mehr zu sehen war und nur vereinzelte Haufen die Stadt durchzogen. Diesen Umstand benutzten natürlich die Bewohner der Stadt, indem sie von allen Seiten Truppen durch die Eisenbahnen herbeischaffen und schnell alle Hauptpunkte Manchesters von Bewaffneten und Konstablern besetzen ließen. Den Aufstand, den man im Interesse der League hervorgebracht hatte, suchte man zu unterdrücken, da er nicht nach dem Willen der Free Traders ausfiel. Vergebens strengten sich indes die Leiter der Chartisten an, ihre Partei zusammenzuhalten, damit man zu einigen praktischen und wirksamen Maßregeln übergehen könne. Es war zu spät. Die Führer der Mittelklasse hatten sich von ihrem Schreck erholt, ehe sie damit zustande kamen. 24 Stunden der kostbarsten Zeit, in denen man die Chart mit allen ihren 6 Punkten und wer weiß, was sonst noch hätte durchsetzen können, sie waren nutzlos verstrichen. Und wie man im Jahre 1819 den Säbeln der Yeomanry und im Jahre 1839 den Kugeln des Militärs hatte weichen müssen, so musste man sich jetzt vor den Konstablern Manchesters zerstreuen und den kaum errungenen Sieg widerfahren lassen. So endete das dritte gewaltsame Zusammenstoßen der englischen Bourgeoisie mit der Arbeiterwelt. In den 6 Jahren, welche seitdem verflossen sind, hat die Partei der Chartisten eine sehr ruhige Entwicklung genommen. Die unerhörte Prosperität, deren sich England unter Peel vom Jahre 1842 bis 1845 zu erfreuen hatte, war nicht geeignet, den politischen Geist des Volkes in Bewegung zu setzen. Der unermüdliche O'Connor, indem er zwar keine Gelegenheit vorbeigehen ließ, um den Arbeitern die Chart ins Gedächtnis zurückzurufen, unternahm daher nebenbei noch eine andere Agitation, welche die unmittelbare Besserung der sozialen Lage eines Teiles der Arbeiter zum Zweck hat. Es war dies der Vorschlag seines Landplans, den wir indes nur flüchtig berühren wollen, da er uns zwar wie alle ähnlichen philanthropischen Experimente von Nutzen, aber nicht von allgemeiner Wichtigkeit erscheint.